Wir hörten soeben einen Ausschnitt aus diesem Buch 2. Chronike im Kapitel 6. Ich möchte jetzt auch nicht auf diese Verse im Einzelnen eingehen. Und ich möchte euch aber trotzdem auch erstmal herzlich grüßen, hier, die ihr hier seid, aber auch diejenigen, die am Stream uns hören oder sehen. Das heißt, ich möchte euch heute mal wieder mit ins Alte Testament entführen. Und hier ist von Salomo die Rede. Salomo hatte ja das Privileg, den Tempel zu bauen. David war es verwehrt gewesen. Und nun steht dieser prachtvolle Tempel da und Salomo weiht ihn ein, weiht ihn Gott. Und da spricht er dieses Gebet zu Gott. Salomo war ein sehr geisterfüllter Mensch in seiner Jugend. Er hatte Weisheit, er hatte Erkenntnis. Er war reich gesegnet, wie wir es in der Bibel nachlesen können. Und Salomo erinnert Gott an seine Zusagen, die er schon dem David gegeben hat. Und er sagt sogar und kommt zu dieser Erkenntnis, aber wohnt Gott wirklich bei den Menschen auf Erden? Denn siehe, die Himmel und aller Himmel können dich doch nicht fassen, Gott. Wie sollte es dann dieses Haus tun? Salomo, der große König, von dem es heißt, so war der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Und alle Könige auf Erden suchten das Angesicht Salomos, um seine Weisheit zu hören, die ihm Gott ins Herz gegeben hatte. Aber dieser weise König Salomo, der wusste auch um seine Begrenztheit. Er selbst bezeichnet sich in diesem Text als Knecht. Andere übersetzen dies auch mit Diener. Und manche moderne Übersetzungen umschreiben diesen Begriff Knecht, denn der heutige Mensch kennt den Begriff Knecht gar nicht mehr. Oder? Es gibt keine Knechte mehr bei uns. Und von daher wissen wir gar nicht, was es bedeutet, Knecht zu sein. Ein Knecht ist ein Diener. Ein Knecht hat keine Rechte. Ein Knecht gibt alles für seinen Herrn. Und er ist nur für seinen Herrn da. Der König Salomo erkennt eben in seiner Weisheit, dass er nur Knecht ist und dass er Gott braucht, damit er leben kann, damit er regieren kann. Klammer auf, haben wir diese Einsicht auch heute noch? Klammer zu. Und weil er das weiß, Salomo, so bittet er Gott, dass er hört, wenn das Volk zu diesem Gott betet, wenn sie um Hilfe rufen. Salomo weiß um die Sündhaftigkeit des Volkes und fügt an, und wenn du es hörst, so vergib. Und wir haben es gerade gehört, Salomo zählt nun einige Fälle des Lebens auf und immer nach dem gleichen Schema, und das war nur ein Ausschnitt, was der Manfred vorgelesen hat, wir haben Sünde, es kommt zu Niederlagen, Naturkatastrophen wie Trockenheit, Pest, Krankheit, Hunger oder Gefangenschaft. Und dann kommt es zur Umkehr. Die Menschen bekennen ihre Sünden. Sie bitten Gott um Hilfe und um Abwendung. Und dann sagt er, und Gott soll hören, wenn sie bitten. Und Gott soll vergeben. Und das finde ich schon ein starker Satz. Wie kann ein Knecht zu seinem Herrn sagen, hör? Wie kann ein Knecht sagen, vergib? Wie kann ein Knecht seinem Chef Befehle geben? Denn Gott muss nicht hören. Es ist Gnade, wenn er hört. Und es gibt auch in der Bibel Stellen, da ist bezeugt, dass Gott nicht gehört hat. Dass Gott sein Ohr verschlossen hat. Aber der allmächtige Gott hört auf das, was Salomo gebetet hat. Und jetzt brauche ich meine Bibel, sorry, für die YouTuber. Und jetzt möchte ich aus der Bibel euch, jetzt muss ich sagen, den eigentlichen Predigttext vorlesen. Der ist nämlich ein Kapitel weiter. Das ist im Kapitel 7, auch die Verse 12 bis 14 und 19 bis 20. Und jetzt, nachdem Salomo gebetet hatte, antwortet Gott an dieser Stelle. Und Gott spricht zum zweiten Mal zu Salomo. Da erschien der Herr dem Salomo in der Nacht und sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet erhört. Wenn ich den Himmel verschließe, sodass es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen, oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Wenn ihr euch aber abwendet und meine Satzungen und Gebote, die ich euch vorgelegt habe, verlasst und hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, so werde ich sie aus meinem Land herausreißen, das ich ihnen gegeben habe. Wie gesagt, Gott antwortet Salomo und Gott weiß um die Gefahr der Sünde. Gott meint jetzt nicht eine einzelne Sünde, sondern er meint den Abfall von ihm selbst. Die Hinwendung zu anderen Göttern. In Vers 19: Wenn ihr euch aber abwendet und meine Satzungen und Gebote, die ich euch vorgelegt habe, verlasst und hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Wenn ich mich zu anderen Göttern hinwende, dann bewirkt das auch immer eine Abwendung von den Schatzungen und von den Geboten Gottes. Ein Einwurf. Wir eifern doch heute nicht mehr anderen Göttern nach, oder? Wir glauben doch nicht an Götter aus Holz oder Stein. Auch nicht an Astrologie oder an Geister, zumindest die meisten nicht von uns. Aber es gibt heute auch modernere Götter. Wir jagen anderen Göttern nach. Diese beten wir an. Und die sind oft bei jedem irgendwie anders. Der Wohlstand. Oder bei manchen ist es die Schönheit. Schönheitsindustrie boomt. Oder wir jagen Menschen nach. Fußballgöttern. Influencern, das ist ganz modern. Oder Mädchen bestimmten Models. Für viele sind diese Ersatzgötter. Für uns. Und wenn wir ihnen nacheifern, dann fühlen wir uns wie in einer Gruppe mit ihnen verbunden, weil wir dessen Werte und Vorstellungen teilen. Für manche ist auch Gesundheit das höchste Gut. Ohne Gesundheit ist das Gesundheit ist doch das Wichtigste, sagen manche. Und in der Pandemie ist Freiheit für manche das höchste Gut, auch ein Gott. Und dabei verkennen doch viele, dass die Freiheit, meine Freiheit aufhört, wo ich die Freiheit des anderen oder auch die Gesundheit, sage ich, beeinträchtigen kann. Gerade in Corona-Zeiten müssen wir Verantwortung übernehmen für das Leben und nicht nur für mein Leben und für die Freiheit, meine Freiheit, sondern auch für die des anderen. Aber ich muss gestehen, ich habe auch den Eindruck, viele Christen denken da zuerst an sich, meine Freiheit. Meine Gesundheit. Mein Körper gehört mir. Früher hieß es, mein Bauch gehört mir. Ich, auch wenn der andere dabei zu Schaden kommt oder vielleicht gar das menschliche Leben getötet wird. Der Mensch, der heutige moderne Mensch, geht sozusagen über Leichen, sage ich so, und ist dabei doch so tolerant und hat nicht einmal ein schlechtes Gewissen. Ich mache mich selbst zum Gott. Ich bestimme, was gut und böse ist. Ich möchte hinweisen, gestern in der NN eine Zeitung, ein Artikel auf der letzten Seite, eine ganze Seite zu dem Thema Information, zum Thema Abtreibung. Dabei ist es sogar ein Straftatbestand. Der moderne Mensch heutzutage erkennt keine Autorität mehr an über sich, weder den Staat noch einen himmlischen Gott. Okay, aber ich möchte zurück zum Bibeltext. Und im Vers 13 heißt es erstmal, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet oder den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende. Dass es nicht regnet oder gar viel regnet, das haben wir schon öfters erlebt. Heuschreckenplagen kennen wir nicht so, aber vor 2 Jahren gab es sie in Äthiopien, Somalia, war ganz schrecklich. Aber hier steht auch das Wort Pest. Den klassischen Pesterreger aus dem Mittelalter, den kennen wir so gut wie nicht mehr. Aber Pest steht allgemein für Seuche, für Pandemie. Und eine Pandemie haben wir doch heute auch, oder? Und was sagt Gott dem Samuel im Vers 14 dazu? Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. So will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Mein Volk. Damit war das Volk Israel gemeint. Aber bezeichnen wir uns als Christen nicht auch als Teil seines Volkes? Ist nicht über uns und über unser Volk auch sein Name angerufen, ausgerufen? Ist nicht letztendlich jedes Volk sein Volk? Schauen wir den Vers 14 genauer an. Was sagt Gott? Das Volk soll sich demütigen. Das Volk soll beten. Das Volk soll sein Angesicht, damit ist Gott selbst gemeint, suchen. Und das Volk soll umkehren. Und was passiert dann, wenn das Volk das tut? Dann wird Gott hören, er wird vergeben und das Land heilen. Und wenn ihr euch vielleicht daran erinnert, das sind die gleichen Worte, die wir auch, die Salomo gebetet hat. Dieser biblische Gott, der allein wahre Gott, macht in der Geschichte gegenüber seinem Volk Israel und Juda seine Versprechen wahr. Seien sie nun positiv oder negativ. Ich möchte dich ermutigen, dieses ganze Buch 2. Korinther weiterzulesen. Ich sage, es ist erstmal unheimlich spannend zu lesen, was dort mit den einzelnen Königen, die dann kommen, alles passiert, was Gott tut. Und denn es kam immer wieder zum Abfall von Gott, sowohl bei den Königen als auch vom Volk dann selbst. Aber der Herr segnete und tat auch Gutes, wenn sie ihn suchten. Sie liefen immer wieder anderen Göttern nach. Diese verehrten sie und wandten sich von Jahwe ab. Und die Bibel bezeichnet es auch als Hurerei, ein ganz drastisches Wort. Und jedes Mal ließ der Herr Unheil kommen, wie er es vorhergesagt hatte. Bis es dann 722 zur Eroberung des Nordreiches durch die Assyrer kam. Und ein bisschen über 100 Jahre später ist dann auch der Stamm Juda in die babylonische Gefangenschaft entführt worden. Er hat sie herausgerissen aus ihrem Land, wie es angekündigt war. Aber wie gesagt, es gab immer wieder auch diese Zeiten der Demut, des Gebetes und des Gottsuchens und der Umkehr. Und Gott hat sein Wort gehalten über all diese Jahrhunderte. Er hörte, er vergab ihre Sünden und er heilte ihr Land. Und jetzt ist ein kleiner Unterschied zu Salomo. Salomo bat, dass Gott hört und vergibt. Doch Gott, er verspricht mehr als nur hören und vergeben. Er sagt nämlich, und ich werde ihr Land heilen. Heilung heißt in diesem Zusammenhang wiederherstellen. Wieder ganz machen, wieder neu machen. Und in Bezug auf die Pest heißt das doch gesund machen. Und zwar nicht nur den Einzelnen oder die Einzelne, sondern das ganze Land wird er wieder gesund machen. Und dieses Gesundmachen beschränkt sich auch nicht nur auf körperliche Krankheiten oder seelische. Gott wird nicht nur diese Viren auslöschen, sondern auch die Beziehungen zu ihm will er wieder gesund machen. Er will es wiederherstellen, wenn sie ihn wieder als Gott anerkennen. Sich als seine Geschöpfe verstehen und unter seine gute Herrschaft stellen. Wir können dieses Muster, was Sie jetzt gerade schon bei Mose finden, schon als Gott ihm die Gebote gegeben hat, war das gleiche Muster vorfindbar. Gott seine Sünden bekennen, Gott suchen, umkehren und dann wird Gott hören. Und damit möchte ich diesen ersten Teil beenden. Wir wollen jetzt unseren Gott loben und preisen. Und dann werde ich noch fortsetzen zu diesem Thema.
Ja, entschuldige für die am Stream. Hatte gerade mit dem Mikrofon ein kleines Problem. Ja, jetzt möchte ich fortsetzen. Wir haben über diese Geschichte aus dem Alten Testament, ich habe geredet, ihr habt zugehört vielleicht, aber okay, das ist jetzt knapp 3000 Jahre her. Manche interessieren sich für Geschichte, finden sie toll, aber was hat das heute mit uns zu tun? Hat das uns heute noch was zu sagen? Gilt dieses Prinzip, was ich geschildert habe, auch heute noch? Oder ist vielleicht Gott tot? Ist dieser Gott gestorben? Gibt es ihn nicht mehr? Oder andere Variante. Gott, das ist der Gott des Alten Testaments, hörte ich schon oft. Und nicht des Neuen Testaments. Aber heißt das nicht in seinem Wort, dass Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit dasselbe ist? Und ich lese Psalm 90, Vers 2, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zu Ewigkeit bedeutet doch in alle Ewigkeit, das heißt also für immer. Oder ein anderer Psalm 48, wahrlich, das ist Gott, unser Gott, für immer und ewig. Und er führt weiter aus, er ist's, der uns führet. Und Vater unser kennen, denke ich, alle von uns. Und heißt es da nicht zum Schluss, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und von Jesus Christus wird im Hebräerbrief berichtet, heißt es, Jesus Christus gestern und heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Also, und das ist jetzt eine Glaubenssache, wenn Gott immer noch der gleiche ist, wenn er existiert, dann sollte doch dieses Wort aus 2. Chronik 7, Vers 14, wenn ich und so weiter, dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich, sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Dann sollten wir, denke ich, dieses Wort auch ernst nehmen. Und nun bin ich jetzt beim Kern meiner Predigt angelangt. Wir erleben doch heute so etwas wie eine Pest seit 2 Jahren. Nur wir nennen es anders. Wir sprechen von einer Pandemie. Medizinisch gibt es zwar Unterschiede, ob die Seuche von einem Bakterium oder von einem Virus ausgelöst wird, aber zur Zeit Salomos vor ca. 3000 Jahren, das heißt 1000 Jahre vor Christus, da kannte man diesen medizinischen Unterschied nicht. Und ich sage, es ist auch egal in Gottes Augen. Auf jeden Fall, viele Menschen stecken sich an, viele sterben weltweit und wir leiden. Und nun frage ich mich, und das frage ich mich, muss ich euch gestehen, seit 2 Jahren, was hat das alles mit Gott zu tun? Ich äußerte dies schon mal oder schon öfters, aber ich fand keinen Widerhall. Ich habe den Eindruck, wir trennen da strikt zwischen Corona und unser geistlichem Leben. Ich lese auch in den Medien nichts darüber oder höre in den Medien nichts, auch in der öffentlichen Diskussion nichts. Da höre ich kein Wort. Wir beten zwar gelegentlich in Bezug auf Corona, dass Gott uns beschützt, dass er uns hilft in dieser schweren Zeit. Wir klagen ihm, wie schwer die Zeit ist, welche Nöte wir haben, welche Einschränkungen wir unterliegen. Und vor einem Jahr hörte ich auch die Bitte, dass doch Gott das Corona wegnehmen soll und den alten Zustand, den Zustand vor Corona wiederherstellen möchte, damit wir wieder so leben können wie früher. Habe ich gehört, dieses Gebet in dieser Gemeinde. Und ich habe mich damals gefragt, möchte Gott das überhaupt? Möchte er Gott den alten Zustand wiederherstellen, so wie wir gelebt haben bis vor 2 Jahren? Ich vermisse die geistliche Deutung dieser Plage. Wenn Gott der Herr über alles ist, Gott der Allmächtige, dann können wir ihn doch nicht bei dieser Plage oder Seuche oder Pest außen vor lassen. Müssen wir nicht fragen, Herr, was sagst du zu dieser Plage? Oder vielleicht noch mehr, Herr, was willst du uns durch diese Plage sagen? Ich höre keine prophetischen Worte in dieser Angelegenheit. Und das macht mich noch mehr traurig. Hat Gott sich von uns so abgewendet, dass er gar nicht mehr zu uns spricht? Und ich meine das jetzt ernst, liebe Geschwister. Es gibt nämlich auch in der Bibel Stellen, Psalm 74 zum Beispiel, da beklagt sich der Beter und sagt, es ist kein Prophet mehr da. Und auch das Volk damals war auch in einer sehr schwierigen Situation. Und dieser Psalmist betet, oh Gott, warum hast du uns verworfen für immer? Warum raucht dein Zorn gegen die Schafe deiner Weide? Gedenke an deine Gemeinde, die du vor Zeiten erworben hast. Das ist die eine Variante, dass Gott nicht zu uns spricht. Es gibt noch eine andere Variante oder These. Wie gesagt, ich habe da Fragen. Oder spricht Gott zu uns und wir hören es einfach nicht? Wir sehen nicht, wohin Gott uns führen will. Ich habe zu diesem Themenkomplex Fragen über Fragen. Und die möchte ich euch heute einfach so mit euch teilen. Man muss doch nicht immer gleich eine Antwort haben auf eine Frage. Aber ich möchte gerne euch auch ins Gespräch kommen mit euch. Nach dem Gottesdienst, wenn es irgendwie draußen möglich ist. Oder am Telefon mal. Oder wie auch immer. Oder bei einem Spaziergang. Mag ja sein, vielleicht liege ich ja mit meinen Gedanken falsch. Bin ich vielleicht irgendein geistlicher Spinner oder irgendwas. Aber wenn ich mir die Bibel halt ansehe, dann steht das drin, was ich bisher euch gesagt habe. Und wenn ich die Bibel insgesamt ansehe und nicht nur diese selektiven Geschichten vom gnädigen und lieben Gott raussuche, dann bekomme ich ein weites Bild von Gott. Und wenn ich dieses zweite Buch Chronike lese, und ich möchte euch wieder gesagt ermutigen, lest mal weiter, dann stoße ich immer wieder darauf, dass Gott der Handelnde ist. Gott ist der Herrschende über die Könige auch in der Welt. Und es gibt hier x Verse, und ich gebe es euch nur einen Ausschnitt mal. Schon im Kapitel 10, Nachfolger Salomos, wird gesagt von Rehabiam, so schenkte der König dem Volk kein Gehör, denn es wurde von Gott so gefügt. Gott ist der Handelnde. Weitere Nachfolger, Kapitel 14, König Asa. Denn der Herr gab ihm Ruhe. Da schlug der Herr die Kuschiter vor Asa und Juda, sodass die Kuschiter flohen. Gott ist der Handelnde. der Handelnde unter den Völkern. Und über den gottlosen König Ahasja heißt es, und das war von Gott zum Untergang Hasias geführt. Gott ist der Handelnde. König Amasia, durch einen Propheten lässt Gott ihn davor, mit den abgefallenen Nordstämmen in den Krieg zu ziehen, indem er sagt zu ihm, und ich zitiere, Gott könnte dich sonst zu Fall bringen vor dem Feind, denn bei Gott steht die Kraft zu helfen und zu Fall zu bringen. Gott ist der Handelnde. Und so gibt es noch viele andere Geschichten, die ich jetzt nicht alle noch zitieren will. Und bis zum Schluss, und einen Satz sage ich jetzt noch, ganz kurz nur, aus dem Amos-Buch. Und ich möchte euch nicht zumuten, das Amos-Buch zu lesen jetzt, aber Amos 3, Vers 6. Geschieht auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht gewirkt hat. Gott ist der Handelnde. Gott schickt anscheinend auch Unglück, zumindest laut Bibel. Gott, sage ich, der Allmächtige hat doch nicht die Welt geschaffen wie ein Uhrmacher und lässt das Uhrwerk nun einfach laufen. Er hat es einmal aufgezogen und überlässt die Welt sich selbst. Nein, Gott schuf die Welt und er regiert auch die Welt. In manchen Psalmen heißt es, der Herr regiert. Vers 1. Der Herr regiert in der Welt und ist auch der Handelnde in der Welt. Und ich sage auch heute noch, wir sehen es nur nicht. Wir wollen es vielleicht auch nicht wahrhaben. Warum sollte denn Gott in der heutigen Zeit nicht auch der Handelnde sein? Und Gott handelt, wenn wir uns demütigen, zu ihm rufen und umkehren. Hat er versprochen. Und ich sage, das gilt auch heute noch. Im ersten Teil erwähnte ich schon nur so stichpunktartig, dass auch wir in großer Sünde leben. Und die größte Sünde ist ja, dass wir meinen, wir brauchen Gott nicht. Wir brauchen diesen Schöpfer nicht, diesen Allmächtigen. Und die viele meinen sogar, es gibt ihn ja gar nicht. Der Mensch macht sich selbst zum Gott und er bestimmt, wer Gott ist, ob es Gott gibt oder nicht. Und der Mensch meint, die Probleme der Welt selbst lösen zu können. Nochmal dieses Beispiel bei der Vereidigung der neuen Minister und des Kanzlers. Nur die Hälfte von diesen Personen hat das mit Gott gesagt. Was für eine Hybris, oder? Was für ein Größenwahn. Was für eine maßlose Selbstüberschätzung diese Damen und Herren jetzt da in Berlin meinen, sie schaffen das allein. Schauen wir mal hin, was sie bisher geschafft haben in diesen, weiß ich nicht, 6 oder 8 Wochen oder so. Die Umfragen sind schon mal dramatisch abgestürzt. Und was kann der Mensch? Konnte der Mensch das SARS-Virus bisher besiegen? Wir wissen noch nicht einmal, wo es herkommt. Kann der Mensch mit dieser Pandemie umgehen? Weiß er, was zu tun ist? Ich glaube, jeder sieht und weiß die Hilflosigkeit. Hilflosigkeit in unserem Staat seit 2 Jahren. Dies und jene Maßnahmen rauf und runter. Wenn ich in die Länder gucke, Neuseeland, Australien, ganz andere Maßnahmen wie wir hier. Österreich wieder andere Maßnahmen. England auch andere Maßnahmen. Schweden hat es von vornherein anders gemacht. Wo ist denn da die wissenschaftliche Erkenntnis? Was ist richtig, was ist wahr? Anderes Beispiel, können wir Frieden schaffen? Können wir Frieden schaffen in der Ukraine? Können wir das Problem des Hungers in der Welt lösen? Können wir die Ungerechtigkeit lösen? Können wir Krankheiten heilen? Können wir den Tod besiegen, der Mensch? Fehlanzeige, oder? Das können wir doch alles nicht. Und tun aber so, als ob wir das alles könnten und Gott nicht bräuchten. Wir meinen, Gott als Person, wie wir in der Bibel finden, brauchen wir nicht. Diesen personalen Gott zumindest brauchen wir nicht. Mag sein, dass es so eine metaphysische Größe gibt. In diesen Tagen hat mir ein hochgebildeter Ingenieur geschrieben, an einen personalen Gott glaube er eh nicht. aber schon, dass es eine höhere Macht im Universum gibt. Und da schrieb ich ihm sachlich zurück. Also ich halte eigentlich viel von ihm, der sachkundige Mensch. Warum soll ich mich an was halten, an was glauben, was überhaupt nicht bezeugt ist? Aber das, was bezeugt ist, was schriftlich da liegt, was schon viele Menschen erlebt haben, das soll ich leugnen? Das ist doch widersinnig, oder? Und das von einem logisch denkenden Ingenieur. Aber wir erkennen das Muster des Teufels auch heute. Der moderne Mensch glaubt alles und sei es noch so widersinnig. Aber das Naheliegende, das, was vielfach bezeugt ist, das will er nicht erkennen. Von daher wäre es nicht an der Zeit, so wie es in unserem Bibeltext steht, dass wir uns als Volk und auch als Einzelne demütigen, dass wir beten, vielleicht sogar fasten, dass wir das Angesicht Gottes suchen und dass wir umkehren von unserer Hybris. Ich bin überzeugt, Gott steht auch heute noch zu seinem Wort. Und er hat gesagt, ich will hören, ich will vergeben und will das Land heilen. Bin ich ein Illusionist, wenn ich sage, das ist möglich? Wenn ich ehrlich bin, auch mir fehlt der Glaube, dass in unserem Land, ich meine jetzt in unserem gesamten Land, sowas passieren könnte, dass sich ein Minister oder ein Kanzler oder Präsident hinstellt und sagt, wir brauchen Gott in dieser Not. Wir brauchen Christus. Ich bekenne mich dazu. Ich glaube, dass der uns helfen kann. Dass unsere Führer aufrufen zur Buße und Umkehr und dass sie vielleicht auch einige Gesetze ändern, die Gott zuwider sind, die ihm ein Gräuel sind. Bei Gott ist kein Ding unmöglich, heißt es. Und wenn ich in die Bibel hineinschaue, auch in das Buch der Chronike, dann hat es oft mehrere Generationen gedauert, bis es zu einer Umkehr kam, bis Gott sein Wort wahr machen konnte. Wir leben in einer säkularen Welt, und auch unsere Kirchen und Gemeinden, die sind oft sehr säkular. Säkular heißt weltlich gesinnt. Das heißt, man braucht Gott nicht, man entscheidet, man diskutiert und schlägt dann den Weg ein. In unserem Land haben wir eine sehr konsequente Trennung zwischen privat und öffentlichem Raum. Die Religion, der Glaube, insbesondere der christliche Glaube, wird als etwas Privates angesehen. Im Privaten, da kann jeder glauben und denken, was er will. Und die Beschränkung auf das Private, die geht mittlerweile ja schon so weit, dass wir nicht mal mehr im Privaten über unseren Glauben reden. Denn der Glaube, das ist was Individuelles, nur für mich, nur für mein Herz. Das geht meinem Partner, meinen Kindern, meinen Mitbewohnern, wie auch immer, eigentlich gar nichts an. In der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, in der Politik, da hat der Glaube nun schon überhaupt nichts verloren. Da ist er sogar verpönt. Insbesondere der christliche Glaube. Und damit ja auch der christliche Gott. Und Jesus ist aus unserer Öffentlichkeit vollkommen verschwunden. Das war in unserer Geschichte nicht immer so. Das müssen wir auch festhalten. Es ist noch bis vor vielleicht 120 Jahren und so weiter spielte Gott eine Rolle. Und auch in unserer Verfassung ist noch ein Gottesbezug drin. Und wenn die Verfassung neu geschrieben würde, heute, würde bestimmt dieses Wort nicht mehr auftauchen. In den muslimisch geprägten Ländern sieht es noch anders aus. Da spielt Gott auch in den Regierungen, auch im gesellschaftlichen Leben eine Rolle. Wir diskutieren nicht mal mehr, ob es überhaupt einen Gott gibt. Denn wenn es einen geben sollte, dann hätte dies Konsequenzen für unser Handeln. In der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, der Politik und auch in den Medien. Wir halten uns für aufgeklärte Menschen. Wir wissen doch, wo es lang geht, oder? Und wir sind nun so säkular geworden, sage ich, dass uns auch jegliche Sündenerkenntnis fehlt in unserem Land. Und das ist das große Problem. Ohne Sündenerkenntnis gibt es auch keine Umkehr von unseren bösen Wegen. Denn wenn mir das gar nicht bewusst ist, dann komme ich auch nicht in Gedanken umzukehren. Dabei wartet doch Gott nur darauf, dass wir umkehren. Und ich will jetzt noch kurz zum Schluss ein kleines Beispiel bringen. Wir hören oft, auch hier in der Gemeinde, dass wenn ich als Christ ein Problem habe, ich finde keinen Parkplatz oder ich habe meinen Schlüssel verloren und ich habe gebetet und ich habe den Parkplatz gefunden und den Schlüssel gefunden und bin froh, dass Gott das hört und dass er mir geholfen hat. Prima, gut. Aber ich sage, Gott ist nicht nur für den Schlüssel und den Parkplatz zuständig. Der allmächtige Gott, der will sich auch um das Große und Ganze kümmern in unserem Land. Und wenn er sich um den Schlüssel und den Parkplatz kümmert, sollte er sich nicht auch um die Pandemie kümmern? Sollte er sich nicht auch um die Ungerechtigkeiten kümmern? Sollte er sich nicht für die vielen um Frieden kümmern? Und er will sich darum kümmern, sage ich. Aber wir müssen ihn suchen, wir müssen ihn mit einbeziehen und nicht außen vor lassen. Der Mensch muss zugeben, ich schaffe das nicht alleine. Von daher möchte ich euch jetzt aufrufen. Und diese Predigt, die ging jetzt hauptsächlich um unser Volk. Kannst du vielleicht sagen, okay, intellektuell vielleicht schön zu hören, aber wer bin ich denn? Aber du bist auch ein Teil dieses Volkes. Jeder von uns ist ein Teil dieses Volkes. Und von daher meine Bitte, beten wir doch für unser Volk. Beten wir um Demut. Demut ist ein ganz wichtiger Begriff. Ich möchte nur erinnern, dritter Advent, meine letzte Predigt, da ging es um die Demut des Mose. Demut kommt sehr oft vor in der Bibel. Beten wir für unser Volk, beten wir um Demut, beten wir um Sündenerkenntnis. Und suchen wir das Angesicht unseres Herrn, suchen wir das Angesicht Gottes und beten wir um Umkehr. Aber nicht nur für unser Volk, auch wir selber, denke ich, auch ich muss mich immer wieder neu demütigen, muss um Sündenerkenntnis bitten, muss sein Angesicht täglich suchen. Und muss umkehren, auch von falschen Wegen, die ich einschlage. Amen.